Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
Mein Name ist Christopher Rauen.
Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen.
Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und dabei auch ein wenig über den Tellerrand hinausblicken.
Und heute wollen wir uns unterhalten über die großen Themen im Coaching. Themen, die immer mal wieder eine Relevanz haben. Und vielleicht gehen wir intuitiv eher davon aus, jedes Thema ist individuell. Nehmen wir mal diesen Satz, jedes Thema ist individuell, Fragezeichen.
Ja, das stimmt. Menschen sind Individuen und sie haben individuelle Themen. Allerdings steckt hinter den Themen häufig etwas, was wir so als große Themen halt auch bezeichnen können. Warum große Themen? Naja, weil die eine gewisse Universalität halt haben, weil man die ganz häufig beobachten kann. Und das sind gar nicht hunderte Themen, sondern das sind nach unserer Zählung bzw. Schätzung ungefähr so zwischen 10 bis 20 Themen, die sich hinter diesen ganzen individuellen Fragestellungen verbergen, mit denen wir dann letzten Endes häufig auch im Coaching zu tun haben. Und ich bin neulich noch danach gefragt worden, also was ist denn das? Mit einem Bekannten, der jetzt nicht Coach ist, darüber gesprochen, solche Menschen kenne ich Gott sei Dank auch noch. Also eines der wichtigsten Themen, habe ich ihm gesagt, ist das Thema Selbstwert. Also im Kern liegend, was sind wir uns eigentlich selbst wert? Wie geben wir uns selbst wert? Wie nehmen wir uns aber halt auch Wert? Wie entwerten wir andere? Das hängt damit natürlich auch logischerweise zusammen. Und es beeinflusst der Selbstwert natürlich ganz stark das Thema innere Stabilität, sowas wie inneren Status, ja, also wie empfinde ich mich gerade als stark, als leistungsfähig oder empfinde ich mich als klein und schwach. Und das heißt, dieses Thema Selbstwert ist ein sehr, sehr universelles Thema. Oder ein anderes sehr wichtiges Thema ist der Umgang mit Emotionen. Vor allen Dingen der reife Umgang mit Emotionen. Ja, irgendwie mit Emotionen umgehen kann ja jeder, aber der reife Umgang mit Emotionen und auch die Fähigkeit zur Emotionsregulation ist etwas, was hinter vielen Themen dahinter steckt. Oder auch ein drittes großes Thema, was ich fast in allen Coachings halt finde, ist halt das Thema Beziehung. Also Beziehung, Verbundenheit, Nähe, Distanz, Bindung fängt ja mit der Kindheit, mit der Geburt ja schon an, im Grunde genommen schon vorgeburtlich. Wie sind wir in der Lage, Verbundenheit aufzubauen? Wie sind wir aber auch in der Lage, uns von anderen abzugrenzen? Das sind alles große Themen und wie gesagt, davon gibt's halt ungefähr 10 bis 20 Stück. Ich habe unlängst einen Artikel darüber veröffentlicht, da bin ich auf 14 gekommen nach meiner Zählweise. Aber es spielt auch keine Rolle, ob es jetzt 14 Themen sind oder 15. Die wesentliche Aussage ist, es sind nicht 300, sondern es ist eine überschaubare Anzahl von Themen. Und die Chance liegt eben auch darin, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch gerade als Coach, dass man dann relativ schnell auf des Pudels Kern kommen kann, was bei vielen Klienten Anliegen dahinter steckt. Und das ist dann natürlich spannend, weil wir über die Arbeit an Symptomen hinaus dadurch Klienten einen Zusatznutzen stiften können als Coaches.
Das ist genau auch das, was ich in meiner Arbeit merke, wenn ich so rangehe, dass ich erstmal schaue, was begegnet mir an Fragestellung, was begegnet mir an Thema. Ich stelle mir das tatsächlich wie eine Hintergrundfolie vor, auch den Artikel, den du erwähnt hast. Und mir hilft es, das Suchen zu systematisieren. Und dabei, und das finde ich ganz wichtig, nicht die Individualität zu verlieren. Also ich sehe dich als Mensch, weil du als Mensch bist einmalig. Dich gibt es einmal, dich gibt es nicht zweimal. Dein Thema ist für dich auch erstmal einmalig beschrieben. Und die Muster, die dahinter liegen, da könnten wir sozusagen Muster anbieten, die du unter anderem gerade schon erwähnt hast. Und so kann ich als Coach, wenn ich das so nutze, ergänzend zur Individualität Muster schneller erkennen und dadurch zum Kern noch schneller vordringen und dadurch einen Bereich mit dir als Klient, als Klientin anschauen, den du so vielleicht vorher gar nicht beschrieben hättest. Und es bleibt trotzdem immer so dieses Changieren, ich sehe dich, ich sehe das Thema und ich sehe sozusagen das Hilfreiche, die hilfreiche Folie im Hintergrund. Was ich als Risiko sehe, um das einmal direkt hinzuspringen, ist, dass ich sage, ist ein Beziehungsthema, sie haben eine schwierige Mutterbeziehung gehabt. Da würde ich sagen, schwierige Mutterbeziehung trifft wahrscheinlich zu den meisten, bei den meisten zu. Und dann bin ich nicht mehr in der Individualität. Das heißt, da würde ich immer so dieses Jonglieren zwischen Individualität und Hintergrundmuster auch empfehlen.
Genau, wir sollten solche Strukturen nicht benutzen, um Schubladendenken zu fördern, sondern wir sollten solche Strukturen nutzen, um besser zu verstehen, wie Symptome entstehen. Und Symptome sind ja nicht das Problem, sondern sie sind die Auswirkung des dahinterliegenden Problems. Und solche Modelle können uns halt helfen, schnell zuzuordnen, aber nicht überschnell zuzuordnen, was dahinter stecken könnte. Ja, nehmen wir so ein Thema, ich bin leicht gekränkt, ja. Ich fahre schnell aus der Haut oder ich werde cholerisch in bestimmten Situationen. Was kann da dahinter stecken? Das kann zum Beispiel ein Selbstwertthema sein, dass jemand ein sehr geringes Selbstwertempfinden hat und deswegen natürlich auch schnell kränkbar ist. Denn wo wenig ist, da reicht ja schon ein Pieks und dann bricht halt alles zusammen und die ganze Überkompensation funktioniert nicht. Das kann aber auch was ganz anderes sein. Es kann auch Belastung sein, die dahinter steckt und dass eine Überforderung dann letzten Endes zu so einer leichten Kränkbarkeit führt. Das wissen wir nicht. Aber dieses Raster im Hintergrund, das kann uns helfen, relativ schnell halt abzuklopfen, okay, in welche Richtung könnte es gehen? Passt es in dieser Richtung? Passt es in jener Richtung? Und zu wissen, dass es auch nicht 3 Millionen Richtungen gibt, sondern dass es halt wenige Richtungen gibt, die aber in ihrer Kombination Einzigartigkeit erschaffen. Das ist der Prozess, über den ich halt rede, aber ganz bestimmt nicht so Schubladendenken fördern.
Ja, und gerade so dieses eben nicht Schublade, sondern du schreibst ja auch als Prozess, ne? Das heißt, es ist eine gemeinsame Suchbewegung zwischen Klientin, Klient und Coach, um genau an den richtigen Punkten oder an möglichen richtigen Punkten etwas zu finden. Und ich erinnere mal so an ein Zitat, was wir in dem einen Podcast, wo wir auch über systemische Denken gesprochen haben, schon genutzt haben. Also flirte mit der These, aber heirate sie nicht. Das heißt, wir gucken, ne, du hast es gerade so schön an einem Beispiel gesagt, also es könnte sein, es ist ein Selbstwertthema, könnte sein, es ist ein Überlastungsthema, könnte sein, es ist ein Thema von Sinnfindung. Und ich kann das sozusagen als Muster anbieten. Und da gilt für mich trotzdem, dass die diagnostische Primärkompetenz nicht alleine beim Coach liegt, sondern in dem Miteinander zwischen Klient und Coach.
Genau, es ist eine Interaktion. Und wir sind ja oder sollten zumindest die Prozessexperten sein. Die Klientinnen und Klienten bleiben die Experten für die Inhalte. Und wir brauchen weiterhin das offene Ohr und wir müssen zuhören. Wir sollten nicht vorschnell zu der Annahme kommen, wir wissen schon, das ist das und das Thema, das steckt dahinter, so und so wird es halt sein. Es könnte so sein. Und dann können wir natürlich auch gezielter fragen, wenn wir dann aber auch merken, nee, das ist es nicht. Und in diesem Fall ist es vielleicht halt anders. Dann ist es natürlich auch sehr wichtig, da auch wieder loslassen zu können. Das heißt, es ist ein Angebot, ist aber keine Verpflichtung. Es soll uns Orientierung geben. Manchmal bedeutet ja Orientierung, dass wir eine Landkarte haben. Und die soll uns dann halt helfen, zum Beispiel eine bestimmte Route zu gehen. Wenn wir dann aber merken, dass wir die Landkarte falsch herumhalten, ist ja nicht die Karte falsch, sondern derjenige, der die Karte halt benutzt. Und deswegen sage ich immer, diese Modelle können hilfreich sein. Man muss aber auch lernen, sie richtig zu benutzen. Das bin ich total bei dir. Das stimmt.
Ich finde so diesen schönen Begriff der Kontingenz ganz hilfreich. Also es könnte so sein und es könnte auch anders sein. Ich mache bewusst nicht aber. Und es könnte auch anders sein und es könnte noch anders sein. Aber ich helfe dir damit, durch diese Landkarte oder durch die 14 Bereiche, durch die wir schauen, es schneller und passgenauer für dich zu finden. Und wenn wir uns das vielleicht mal so vorstellen und diesen Prozess jetzt beschrieben haben, jetzt waren wir ja schon bei ein paar Beispielen. Lass uns noch mal so zwei, drei rausgreifen und vielleicht so, gibt es auch, wenn wir gemeinsam finden, ein Fallbeispiel, wo es so auf einer ganz konkreten, anfassbaren Ebene auch noch mal ist. Fällt dir ein Beispiel ein, wo du sagst, das war so ein Prozess oder bei dem Klienten, bei der Klientin habe ich folgendermaßen das Muster genutzt, vielleicht auch mit folgendem Effekt?
Nehmen wir mal eins auch meiner Lieblingsthema, das Streben nach Autonomie, nach Freiheit, nach Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat Anteile von diesem Bedürfnis in sich, bei dem einen stärker ausgeprägt, bei dem anderen weniger stark ausgeprägt. Manche Menschen bevorzugen mehr Sicherheit als Freiheit zum Beispiel. Manche brauchen aber auch beides gleichzeitig. Ich finde es spannend, wenn mir jemand zum Beispiel erzählt, er oder sie fühlt sich fremdgesteuert. Ja. Und dann denke ich mal, was heißt denn das? Ja, ist das eine Einengung in der Autonomie? Bedeutet das nicht alles jederzeit selbst entscheiden zu können? Oder was ist mit Fremdsteuerung eigentlich gemeint? Und so fangen ja viele Coachings an. Die Klienten werfen uns erstmal so einen Brocken halt hin, der für sie jetzt auch plausibel ist. Und wir müssen jetzt aber auch erstmal verstehen und auch verstehen helfen. Was meint denn unser Klient, unsere Klientin damit halt überhaupt? Und vielleicht geht es dann um Autonomie, vielleicht geht es aber auch um was anderes. Vielleicht geht es dann halt eher um Kontrolle. Ja, und dann sind wir ja in einem anderen Bereich. Ja, vielleicht geht es auch um Selbstwert, dass jemand sich ganz zentral halt entsprechend beeinflusst oder vielleicht sogar manipuliert fühlt oder kontrolliert fühlt und das nicht schätzt. Und dass auf den Selbstwert sich entsprechend negativ halt niederschlägt. Das wissen wir zu so einem Zeitpunkt halt nicht. Aber was wir wissen ist, dass es sich lohnt, diese Fragen zu stellen, um dem Ganzen auf den Kern zu gehen und nicht nur mit einer oberflächlichen Beschreibung oder mit einem Wort halt zu sagen, ich verstehe, ne? Es ist Fremdsteuerung. Und dann füllen wir sozusagen dieses Wort mit unseren eigenen Kontexten halt auf, mit unseren eigenen Erfahrungen auf, ohne das näher geklärt zu haben. Und in diesem Sinne finde ich diese Modelle, so wie ich sie auch beschrieben habe, einfach hilfreich. Aber das hat das vielleicht so ein bisschen nochmal deutlicher gemacht, wie ich das in der Praxis halt anwende. Erstmal präzisieren. Erstmal herausfinden, was steckt dahinter. Erstmal verstehen, was meint diese Person eigentlich mit einem bestimmten Schlagwort.
Genau, was meinst du für dich und wie können wir gemeinsam herausfinden, welche Bedeutung es dann auch mit Blick auf deine Fragestellung hat?
Und das ist extrem wichtig und zwar aus folgendem Grund. Die Problembeschreibung ist meistens ein Großteil des Problems.
Okay, das lass uns nochmal Slow Motion machen, dass das alle verstehen können. Was meinst du damit?
Ja, Menschen neigen dazu, ihre Probleme so zu beschreiben, dass sie nicht lösbar sind. Und dann sagen sie, ja, das kann man ja auch nicht lösen. Was meinen Sie, warum ich hier bin?
Das heißt, wir stolpern selbst oder wir stellen selbst ein Bein?
Wir stellen uns selbst ein Bein, indem wir ein Auge zumachen, manchmal auch anderthalb, und sagen, es ist so dunkel.
Mhm. Ja.
Und ich sage, ja, klar, wenn ich beide Augen zumache, wird es auch ganz dunkel. Manchmal hat man auch Angst vorm Licht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Da muss man die Augen wieder aufmachen, auch wenn es ein bisschen wehtut. Das tut es ja manchmal. Aber was ist halt die Alternative? Ne? Also nicht hinschauen ist es dann auf Dauer zumindest auch nicht. Wir alle kennen Situationen, wo wir mal nicht so genau halt hinschauen wollen und wo wir vielleicht auch mal nicht so genau hinschauen können. Das ist ganz normal. Nicht alle Menschen haben zu jeder Zeit immer vollen Zugriff auf alle ihre Ressourcen. Ich glaube, das kennt jeder, der mal das Leben in seiner ganzen Breite und auch Tiefe kennengelernt hat. Aber am Ende geht es dann schon darum, diese Themen halt auch zu bearbeiten. Und wenn ich mir meine Probleme selbst so beschreibe, dass ich sie nicht lösen kann, dann ist das eigentliche Problem.
Ist ja auch nochmal eine ganz kraftvolle Zugangsmöglichkeit zu sagen, wie könnten wir das Problem denn so beschreiben, dass es unlösbar erscheint? Wie könnten wir vielleicht das Problem auch so beschreiben, dass es zumindest Optionen der Lösung gibt? Ich will noch einen anderen Begriff nochmal nehmen, weil du gerade bei Freiheit was, nehmen wir Sicherheit als Möglichkeit, also das Thema Und das skizziere mal so einen Fall, den wir, glaube ich, beide in ähnlicher Form immer wieder erleben, dass gerade Menschen, die bei uns sind, sehr, sehr leistungsorientiert sind, dadurch auch die Grundidee haben, je mehr ich leiste, je mehr kann ich mir Sicherheit leisten und habe Sicherheit auch im Äußeren gesehen wird. Und für mich ist das oft so das Sinnbild der äußeren Alarmanlage. Also ich habe den Zaun gut gesichert, ich habe eine Alarmanlage, ich fahre vielleicht sogar ein gepanzertes Auto, aber ich habe vielleicht dadurch den Blick verloren, was mir auch Sicherheit geben kann, nämlich vielleicht die Beziehung zu anderen Menschen, vielleicht auch die Beziehung zu mir selbst. Und es ist vielleicht auch so das ganz wunderbare Element der Kontrolle und der Kontrollillusion. Also was genau kann ich eigentlich kontrollieren? Ich kann bestimmte Dinge in meinem Leben wahrscheinlicher machen, aber vieles entzieht sich meiner Kontrolle. Und je mehr ich den Wert Sicherheit sehe, je mehr unbewusst erzeuge ich fast genau das Gegenteil, nämlich die Unsicherheit, und es entgleitet mir an anderer Stelle. Und allein manchmal so dieses Aufzeigen von solchen Polen und möglichen Zusammenhängen kann für viele Menschen im ersten Schritt erstmal sehr entlastend und erhellend sein.
Genau, gerade das Bedürfnis nach Sicherheit ist ja auch sehr weit verbreitet. Warum wollen Menschen Sicherheit? Naja, weil es wahrscheinlich irgendwelche Situationen von Unsicherheit in ihrem Leben gibt oder gab. Und dann sagen sie, na, das ist mir zu unsicher, das mache ich nicht, da lasse ich mich nicht drauf ein, da mache ich mir zu viel Sorgen. Was machen sie dann? Sie ziehen sich zurück. Sie entwickeln ein stärkeres Kontrollbedürfnis. Manchmal vermeiden sie vielleicht sogar bestimmtes Verhalten, um sich die Kontrolle dann halt zurückzugeben. Und gerade beim Vermeidungsverhalten sind wir ja relativ schnell an einem Punkt, wo sich Menschen halt einengen. Und das ist für mich immer ein ganz wichtiges Kriterium. Führt eine Beschreibung eines Problems dazu, dass ich mehr Optionen habe? Oder führt sie dazu, dass ich gar keine Optionen mehr sehe? Ja, und deswegen sage ich immer, gerade die Problembeschreibung ist elementar für die Lösung. Und wenn wir jetzt mitschwingen und die Problembeschreibung aufnehmen und sagen, ja, ich verstehe oder ich glaube zu verstehen, und dann paraphrasieren wir sozusagen nur das, was Klienten als Problem beschrieben haben, dann sind wir sehr gut im Kontakt. Aber ich sage immer, wir sind dann zu dem Klienten in die Grube gesprungen, die er sich selbst gegraben hat. Wir sind jetzt beide in der Grube drin und wir sind sehr gut im Kontakt. Und dann denken manchmal die Coaches selber, ja, das stimmt, das ist auch unlösbar. Und das ist einer der Gründe, warum ich ein Motto habe. Das kennst du ja auch. Habe ich mich auch schon immer wieder mal mit Menschen darüber streiten dürfen, die das halt anders sehen. Ich glaube nicht an ausweglose Situationen. Und wenn eine Situation ausweglos erscheint, dann habe ich nicht lange genug darüber nachgedacht, nicht lange genug darüber nachgefühlt.
Ich liebe diesen Satz ja auch so sehr und teile das übrigens auch. Und ich glaube, muss man aufpassen, dass das nicht missverständlich ist, weil es natürlich manchmal Situationen gibt, wo es kein Entrinnen gibt. Und trotzdem kann die Lösung ja auch sein, die Situation, die vor mir liegt, vielleicht anders zu bewerten, vielleicht eine andere Form des Umgangs damit zu finden. Und wir leben ja oft aus meiner Wahrnehmung in der Welt, wo wir sagen, wir brauchen eine schnelle Lösung. Also gerade wenn wir mit Führungskräften ja primär arbeiten, die sind Meister darin, Sachen zu lösen und manchmal nicht so gut darin, erstmal in Ruhe hinzuschauen, vielleicht auch Sachen auszuhalten, um dann auf einem anderen Level eine Lösung und Zugang zu finden.
Ja, gerade im Ertragen, ne, sind Menschen manchmal Riesen. Das gehört aber häufig dazu, dass sie im Handeln Zwerge sind.
Ja, ja.
So, und auch das kann wieder eine Orientierung halt bieten, dass ich halt sage, ja, das ist auf der einen Seite ist es eine Stärke. Stärken haben aber immer Schattenseiten. Ja, das ist, nichts ist nur stark. Und auch da wieder halt drauf zu schauen, wo kommt das halt her? Welchen Preis bezahlst du letzten Endes dafür? Das ist eben auch wieder ein Teil der großen Themen, denn es gibt keine Wirksamkeit ohne Nebenwirkung. Und es gibt keine Stärke ohne Schwäche. Es gibt kein Licht ohne Schatten. Ja, es gibt kein Yin ohne Yang, kannst du beliebig fortsetzen. Das heißt, wir müssen immer hinschauen, dass da, wo große Stärken sind, sind meistens große Schwächen, aber andersrum. Jemand, der jetzt erstmal nur seine Schwächen beschreibt Und der sagt, und ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Bei dem sehe ich erstmal die Fähigkeit, sich sehr stark in eine Situation reinzuversetzen, vielleicht auch zu stark in eine Situation reinzuversetzen, mit dem Ergebnis, dass die Person dann eben links und rechts des Wegesrandes, wo möglicherweise die Lösung dann liegt, nicht mehr hinschaut. Das heißt, ich versuche dann auch immer ressourcenorientiert zu bleiben, selbst wenn die Klienten für sich dann solche Problemdefinitionen häufig halt mit ins Coaching reinbringen, die scheinbar unlösbar sind. Warum bringen sie die häufig rein? Das machen sie ja nicht, um uns zu ärgern, sondern der Auswahlprozess ist ja andersrum. Das sind die Leute, die dann ins Coaching kommen, weil sie dann sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich habe schon mit XY Menschen darüber gesprochen. Das ist jetzt aber vielleicht nicht einfacher geworden, sondern noch schwieriger, nachdem ich mit noch mehr Menschen darüber gesprochen habe. Deswegen will ich mich jetzt mal an einen Profi wenden. Und wenn man die Ressource, die darin steckt, nochmal sichtbarer macht, kann das der erste Schritt halt sein, aus einer Situation, die ich als ausweglos empfunden habe oder auch als ausweglos beschrieben habe, A, entweder einen Ausweg zu finden oder B, wie du es gerade richtigerweise gesagt hast, meine Einstellung dazu zu ändern. Weil ich muss ja nicht innerlich zustimmen und sagen, ja, das ist so und damit muss ich mich jetzt abfinden und da kann man auch nichts dran ändern. Und ich bin innerlich, sage ich halt ja, sondern ich muss nicht ja sagen. Ich muss auch zu einer scheinbar ausweglosen Situation, ich bleibe dabei, es gibt keine ausweglosen Situationen, muss ich nicht zustimmen. Für mich ist Ausweglosigkeit, oder benutzen wir diesen moderneren Begriff und bekannteren Begriff der Alternativlosigkeit, ist für mich ein Mangel an Fantasie. Es gibt immer mindestens einen weiteren Weg.
Teile ich sehr. Also ich glaube, dass wir viel, viel mehr Möglichkeiten haben. Und ich will nochmal so auf den Begriff der Ressourcenorientierung kurz nochmal reingehen, weil der oft so mit positivem Denken verwechselt wird. Da haben wir auch schon mal in einer Folge was zu gesagt. Und Ressource kann ja sein, etwas in mir, kann was außen sein. Und das ist die Suchbewegung, die wir im Grunde auch mit diesem Modell Ihnen, liebe Hörende, anregen. Für andere, also wenn Sie als Coach zuhören oder als Führungskraft, aber auch für sich selbst. Ich gehe mal so auf, wo wir gerade so wunderbar bei Ausweglosigkeit gelandet sind, auf so ein ganz, ganz großes Thema ein. Auch da haben wir übrigens schon mal was zu gemacht. Wie gehen wir mit so großen Lebensthemen um, wie beispielsweise Vergänglichkeit, Verlust, Endlichkeit? Auch das ein Themenfeld, was scheinbar gar nicht so direkt im Coaching kommt, aber ich erlebe das ganz oft und ich mache mal so zwei Beispiele. So das eine ist auf einer ganz formalen Ebene. Wir sind als Unternehmen im Veränderungsprozess. Wir müssen uns neuen Technologien, neuen Prozessen zuwenden. Wir machen Restrukturierung. Dann schwingt dabei auch immer ein Teil von Verlust, Vergänglichkeit mit, immer auch ein Teil von Abschied vom Alten, auch vielleicht ein Abschied von alten Technologien, die überschaubar waren, die kontrollierbar waren. Da haben wir wieder den Aspekt von Kontrolle. Und so kommen wir teilweise über ein technisches oder sehr wirtschaftlich orientiertes Thema auf einmal dann doch indirekt in der Verbindungslinie auf das Thema Vergänglichkeit. Und das andere ist natürlich, ich habe gerade letztens kurz den Fall skizzieren, weil der mich selbst auch sehr bewegt hat, eine Klientin bei mir gehabt, Führungskraft, die erzählte erst, was gerade so los ist und alles ganz wunderbar und viel Trubel und so weiter. Und dann hielt sie nur einmal ganz kurz in und sagt, ach ja, übrigens, einer der Teammitglieder ist verstorben. Und sie wollte schon so weitermachen und ich dachte so, was, also als hätte sie gesagt, übrigens draußen regnet es. Ne, so. Und dann bin ich einmal kurz reingegangen und gesagt, lass uns mal einen Moment innehalten. Und sie lassen noch mal ganz kurz wirken, was sie gerade gesagt haben. Und dann ist die ganz ernst geworden und ist abgebogen in eine Beschreibung, dass sie in ihrer Familie sehr stark mit dem Thema Tod, sehr stark mit dem Thema Leid konfrontiert ist und für sich gelernt hat, in dieser Führungsrolle das relativ wenig zuzulassen. Und das war erstmal ein ganz spannender Moment. Und ich sitze dann nicht da und werte. Also es kann hochfunktional und hilfreich sein, über was wegzugehen und vorzuspulen. Es kann aber auch ein Moment des Innehaltens hilfreich sein. Und dafür helfen auch da wieder die Modelle, dass sie gemeinsam gucken können, was ist jetzt dran, was ist die Auswirkung für sie selbst jetzt in der Situation, was ist aber auch die Auswirkung in der Führungsrolle aufs Team und aufs Unternehmen.
Ja, und solche Modelle helfen natürlich auch, Missverständnisse zu vermeiden, ne? Denn so ein Verhalten, wie du es gerade beschrieben hast, das kann ja im Umfeld durchaus verstörend aufgenommen werden. Und sich da halt auch zu fragen, ja, okay, wie wirkt das denn auf andere? Ja, das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Perspektivenwechsel, den man daran vornehmen kann und auch vornehmen sollte, meiner Meinung nach. Und da hilft es auch zu unterscheiden zwischen Ursache und Symptom. Deswegen finde ich auch an so einer Stelle das Modell wichtig, denn wenn ich hier halt verstehen kann, dass da etwas dahinter steckt, dass sich jemand nicht traut zu trauern oder das sichtbar zu machen, weil es zum Beispiel jetzt so einen familiären Hintergrund halt gibt oder weil vielleicht dann auch das Gefühl von Überforderung da möglicherweise eine Rolle spielt oder weil man vielleicht einfach ein anderes Rollenverständnis hat von dem, wie eine Führungskraft sein sollte und mit welchen Themen sie sich beschäftigt. Das wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber sich genau damit auseinanderzusetzen und eben auch sich damit auseinanderzusetzen. Und wie wirkt das alles jetzt auf andere, kann halt nochmal sehr hilfreiche Perspektive sein, um sich vielleicht auch ein Stück weit neu zu erfinden und etwas zu verändern. Und Veränderung, das ist ja wahrscheinlich sogar eines der wichtigsten Themen und es wird immer wichtiger, weil wir leben in einer Welt, die sich ja mit immer größerer Geschwindigkeit verändert. Und zwar auf jedem Niveau. Das kann man ja wirklich mittlerweile sehr, sehr deutlich sehen und sagen. Egal, ob es jetzt um Politik geht, ob es um Wirtschaft geht, ja, ob es um Frieden oder Krieg geht. Es sind halt sehr starke Dynamiken da, Veränderungsdynamiken, sowohl von der Intensität als auch von der Geschwindigkeit. Und dann auch zu verstehen, was löst das eigentlich in mir aus? Macht mir das Angst? Macht mir Veränderung Angst, dann werde ich mich ihr wahrscheinlich tendenziell nicht so gut stellen. Wenn ich aber merke, die Veränderung macht mir vielleicht gar nicht Angst, sie triggert nur etwas in mir an, was mir Angst macht, dann kann ich dahin kommen, dass ich einen reiferen Umgang letzten Endes mit mir selbst, aber auch mit anderen entwickeln kann. Wenn ich aber jetzt in dem Symptom der Angst vor Veränderung stehen bleibe, dann sind mir diese Wege und Gedanken zumindest im ersten Schritt versperrt. Und auch darin sehe ich dann eben eine Chance, solche Modelle zu nutzen, nämlich um Ressourcen zu aktivieren, um andere Perspektiven zu sehen, um sich selbst besser zu verstehen. Und ein besseres Selbstverständnis führt häufig, nicht immer leider, dazu, dass man auch anderes, besseres Fremdverständnis halt entwickeln kann, was dann häufig auch einen positiven Einfluss zum Beispiel auf das Thema Konflikte hat. Nebenbei merkt Konflikte ja auch eines der großen Themen, mit denen Menschen zu tun haben. Innere wie äußere Konflikte, sage ich immer. Und häufig hängen Konflikte natürlich auch damit zusammen, wie man von anderen gesehen wurde in einer meistens sehr bestimmten Situation und wie man sich selbst in dieser Situation wahrgenommen hat. Da gibt es dann meistens einen großen, großen Unterschied. Und darüber muss dann halt auch oder sollte zumindest gesprochen werden, um besser zu verstehen, was ist gewesen und was leitet sich halt zumindest potenziell daraus ab.
Und all das hilft uns Sachen einzuordnen für den Klient, für die Klientin. Und das finde ich so schön an diesem Modell oder an diesem Vorgehen, dass wir das eben ja auch transparent machen können. Also sagen, gucken wir doch mal an die Stelle, wie ist es da? Und oft erlebe ich das so, dass was ich verstehen kann, kann ich erstmal einordnen. Was ich einordnen kann, kann ich verorten und was ich verordnen kann, kann ich dann auch verändern oder eben auch bewusst akzeptieren. Und so hilft dieses Modell, diese Vorgehensweise nicht nur uns als Coaches, sondern eben dem Gegenüber. Und ich finde, es macht noch was ganz anderes. Manchmal denken wir ja, ich bin einmalig. Und wer sich so in Leid mal ganz tief reinversetzt, ich springe mal historisch in eine andere Zeit bei mir selbst und nutze ein Nicht-Coaching-Beispiel. Ich kenne zum Beispiel Liebeskummer sehr. So, also wo ich wirklich dachte, und ich kannte damals den Schmerz, wo ich wirklich dachte, der ist einmalig. Niemand hat diesen Schmerz, niemand nicht. Und wenn ich jetzt mich reinversetze, relativiert natürlich das Anerkennen, dass ein Thema andere auch haben, weil wir Menschen sind. Schon haben wir eine verbindende Klammer, meinen eigenen Schmerz. Und damit kann ich den besser ertragen, besser bearbeitbar machen. Und das gilt natürlich nicht nur bei sowas Jugendlichen, was ich gerade beschrieben habe, sondern das gilt auch bei Unsicherheiten unternehmerischer Art, bei Verzweiflungen, die wir gerade in der Welt natürlich teilweise auch haben, sagen, ja, und wir sind verbunden als menschliche Wesen, unabhängig davon, wo wir herkommen, unabhängig von Alter, Geschlecht. Ich finde gerade so dieses Thema Verbundenheit, Zusammenwirken, auch was ganz Wunderbares, was durch so einen Coaching-Prozess insgesamt nochmal entstehen kann.
Ich finde, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, den du gesagt hast, weil Coaching ist ja eine Beratungsbeziehung oder überhaupt ein Beziehungsformat. Und wir können nicht wirksam coachen, ohne dass eine Verbundenheit, ohne dass eine Beziehung halt besteht. Und auch da können wir wieder schauen, ist denn die Beziehungsfähigkeit vorhanden? Ist sie vielleicht eingeschränkt vorhanden? Wird sie vielleicht gerade durch was anderes überlagert? Auch dafür hilft uns oder kann uns ein solches Modell halt helfen. Denn es ist ja klar, dass wenn ich grundsätzlich zum Beispiel Schwierigkeiten habe, mich abzugrenzen, auch etwas, was sehr stark Einfluss hat auf Beziehungen, oder wenn ich grundsätzlich ein großes Bedürfnis habe nach Harmonie, dass es mir dann schwerfällt, Nein zu sagen. Ja, mit allen Konsequenzen, die das dann mit sich bringt, zum Beispiel, dass ich dann relativ schnell in eine Situation von Überlastung kommen kann, wenn ich nicht Nein sage. Ja, aber im Kern geht es dann vielleicht hier um den Selbstwert und gar nicht um die Fähigkeit, Nein zu sagen, sondern um das Bedürfnis, was dahinter steckt. Und das ist für mich das Spannende. Wie gesagt, das kann man halt auch auf die, wie ich gerade sagte, Beziehungsebene ummünzen und anwenden. Und auch da wird man dann halt Themen finden oder manchmal auch nicht, was auch wieder ein Indiz halt für dann gegebenenfalls was anderes sein kann. Ob Menschen und wie Menschen zu sich und zu uns in Beziehung treten. Eines meiner Lieblingsbeispiele, ich habe es auch mal in einem anderen Podcast erwähnt, ist, wie spricht eigentlich jemand mit sich selbst? Und da ist ja meine Arbeitshypothese immer, wenn die meisten Menschen mit ihren Freunden so reden würden wie mit sich selbst, dann hätten sie keine mehr.
Wenn die meisten Führungskräfte mit Mitarbeitenden so sprechen würden, wie mit sich selbst, dann wäre der Betriebsrat ständig Gast. Ne? So.
Genau. Ja, oder sie hätten nicht mehr so viele Mitarbeitende.
Nicht mehr so, genau. Ja. Jetzt haben wir das Modell uns angeguckt. Jetzt hast du erwähnt, dass du dazu einen Artikel veröffentlicht hast. Für die, die gerne hören und vielleicht auch gerne was lesen, gibt es einen Hinweis? Also wo ist es zu finden? Wie kriege ich vielleicht einen Zugang dazu?
Ja, es ist eine ganze Artikelserie. Es sind, wie gesagt, 14 Kapitel plus ein Übersichtskapitel und ein Startkapitel. Insgesamt habe ich dazu 16 Beiträge verfasst, die man bei mir in dem Fall noch erst bei LinkedIn halt findet. Da habe ich das veröffentlicht. Wer also auf mein LinkedIn-Profil geht, da wird dann die 14 großen Themen im Coaching relativ schnell finden können, wo ich einfach mal versucht habe, knapp und übersichtlich zu beschreiben, worum geht's in diesen Themen, wo sind auch typische Symptome, woran man Themen halt erkennen kann. Wie gesagt, es ist nicht die Idee, dahinter das Ganze als Schubladendenken oder förderndes Schubladendenken zu misszuverstehen, sondern es soll tatsächlich eher ressourcenaktivierend sein und anregen. Also wer Lust hat, einfach mal reinschauen. Ich kann aber auch, wenn Sie Interesse daran haben, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail, treten Sie mit uns in Kontakt, finden die Kontaktdaten auf unseren Internetseiten, sende ich auch gerne weitere Informationen dazu zu.
Das ist aber eine schöne Einladung, weil uns wichtig ist, die Modelle eben auch zu teilen und einfach der breiten interessierten Hörendenschaft zur Verfügung zu stellen. So, von daher sagen wir für heute danke fürs Zuhören, danke fürs vielleicht auch mit Visualisieren. Zumindest ist das meine Art, mit diesen Themen umzugehen. Ich versuche es ja immer vor meinem geistigen Auge zu sehen. Und ich fand, heute tauchte nochmal des Pudels Kern auf und hoffe, dass wir für Sie heute auch ein bisschen einen wertvollen Pudel hier in die Mitte gestellt haben.
Vielleicht ja sogar einen Elefanten. Wer weiß das schon so genau. Aber Ich darf mich für heute wieder mal bei euch und Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war wieder interessant. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne den Podcast abonnieren, gerne natürlich auch weiterempfehlen. Und bis zum nächsten Mal sage ich wieder auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.